Es freut mich, dass wir unser Studium im Propheten Daniel fortsetzen können und wir haben heute das dritte Kapitel vom Feuerofen in den Palast. Wir erinnern uns, dass alle Dinge, die es gibt in diesem Universum, einen Zweck haben müssen, so auch das Buch Daniel. Es ist ein Buch, das wir nicht studieren, damit wir die Geschichte kennen, sondern dass wir wissen, was wir heute zu tun haben. Es hat den Zweck, Lehrer vorzubereiten für die letzten Tage dieser Erde, für die Endzeit. Und das Endziel ist, dass in diesen letzten Tagen viele Menschen auf den Weg der Gerechtigkeit geführt werden. Wer ist es? Wer soll es tun? Sicherlich die Kinder Gottes sind. Das sind wir, die wir gerufen sind, dieses Werk zu tun. Jeder Mensch, der in das Königreich Gottes eintritt, jeder, der ein Kind Gottes wird, wird automatisch zum Lehrer und Beauftragten, das Ganze an die Welt, an die Mitmenschen weiterzugeben. Was brauchen wir, damit wir das tun? Wir müssen in unserem Leben zeigen die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Woher haben wir es gelernt? Aus Gottes eigenen Handeln, aus den Gesetzen der Natur, aus dem Handeln in der Schrift und besonders aus dem Handeln in dem Buch des Propheten Daniel. So, wir brauchen also eine feste Basis, das ist die Selbstlosigkeit, damit wir alle Dinge richtig tun und richtig interpretieren. So, wir haben heute das Kapitel Nummer 3, wo der König beweist, dass das, was Daniel ihm erzählt hat in Kapitel 2, nicht einverstanden ist. In Kapitel 2 hat Gott dem Nebukadnezar offenbart die Zukunft. Er hat ihm gesagt, in einem Standbild, du bist das goldene Haupt. Nach dir kommt ein geringeres Reich Medo-Persien. Dann kommt noch geringer Griechenland. Und dann kommt das römische Reich aus Eisen. Und am Ende ist es nicht mehr ein einziges Reich, sondern es ist alles aufgeteilt in gemischte Reiche, teils starke, teils weniger starke, bis dass von oben ein Stein kommt, ohne dass es eine Hand angerührt hat, die dieses Bild zerschlägt. Und dieser Stein weckt und füllt die ganze Erde. Und dieser Stein ist das Königreich, das nie mehr zu Ende gehen wird. Der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht, hat Daniel gesagt. Aber der König ist nicht einverstanden damit. Er sagt, nein, Babylon muss die ganze Statue sein. Alles muss aus Gold bleiben. Mein Reich muss unvergänglich sein. Und deshalb löscht er die anderen Dinge und sagt, ich werde jetzt bestimmen, was Zukunft ist. Weil ich bin ja der König oder der Herrscher der Welt. Und er hat sich ja, wie wir sehen werden, als Gott gesehen. Und damit setzt er etwas durch, womit er beweisen will, dass er es wirklich ist. So baut er diese Statue aus Gold und will dadurch sein ganzes Imperium dazu bringen, anzuerkennen, seine Herrschaft, die er will, eine ewige sein soll. Was sagt Gott dazu? Gott sagt, okay, Nebukadnezar, du hast die Freiheit, das Bild zu bauen. Du hast die Freiheit, dich gegen die Deutung zu wehren und entscheiden und kannst etwas Eigenes tun und sogar deine Untertanen zwingen, deinen Gott anzubeten. Er lädt alle Angestellten, alle Würdenträger ein, vor diesem goldenen Bild niederzubeugen. Er hat aus allen Regionen sie zusammengerufen, damit sie dann auch in alle Regionen gehen und das neue Standbild, den neuen Gott, das ewige Königreich Babylon allen Menschen verkündigen. Das war der Plan. Und Gott hat es ihm gelassen zu tun. Aber da ereignet sich etwas, was der Nebukadnezar nicht geplant hat, nämlich, das sind ein paar Männer, seine Angestellten. Der Daniel ist nicht dabei, wahrscheinlich war er in einer anderen Aufgabe beschäftigt, aber hier waren diese dabei, die gesetzt wurden über die Regionen in Babylon. So sind sie angereist und sollen sich jetzt niederbeugen. Und sie werden verraten. Es gibt ja immer Menschen, die andere verraten. Nicht? Okay, schon die beugen sich nicht. Sicherlich in dem großen Tal, wenn alle sich beugen und drei beugen sie nicht, mag das jetzt auf die Ferne nicht auffallen. Aber die in der Nähe sind, die sehen es. Und so kommen sie zum König. Und der König ruft sie hin. Und er endet und sagt so in Vers 15, wohlan, schickt euch, sobald ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel, so fallet nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, so sollt ihr von Stund an in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott sei, der euch aus meiner Hand retten werde. Was für ein kühner König. Er trotzt ja nicht nur Gott, er trotzt auch denen, die Gott treu sind. Wie weit kommt er? Was sagen die Jungs zu ihm? Da fingen an Sadrach, Mesach, Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht Not, dass wir dir darauf antworten. Das heißt, dass wir uns da niederbeugen. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl retten aus dem glühenden Ofen. Er kann uns erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen. Das ist eine sehr mutige Aussage, findet ihr nicht? Diese jungen Männer sind Gefangene aus dem Land Juda. Sie haben den Krieg sozusagen überstanden. Sie sind in die Gefangenschaft gekommen. Sie haben die ersten Tests überwunden, dass sie nicht gegessen haben, was der König vorgab. Sie haben sich dort schon nur dem Gott des Himmels unterordnet. Sie sind nicht getötet worden und Gott hat ihnen zusammen mit dem Daniel den Traum offenbart, in Kapitel 2. Sie sind das zweite Mal mit dem Leben davongekommen, oder man könnte sagen schon das dritte Mal. Und jetzt sind sie wieder in Todesgefahr, sozusagen, und sie sagen, na ja, wir sind ja jetzt gewohnt, in Todesgefahr zu sein. Aber ganz egal, in welche Gefahr wir sind, wir werden uns nicht beugen. Sie kennen ihren Gott. Sie wissen, was Gott kann und was er nicht kann. Und sie wissen, dass Gottes Wille für sie immer der beste ist. Das sind die drei Dinge, die ich in mein Herz mir einschreibe, immer wieder ist, alle Dinge sind unter Gottes Kontrolle. Das heißt, alle Effekte, die auf mich zukommen, kommen von Gott. So, diese Jungs wissen, dass ohne Gottes Einwilligung Nebukadnezar das nicht tun kann. Diese Jungs wissen, dass Gott sie, dass es zu ihrem Besten ist. Ganz egal, wie Gott entscheiden wird, weil sie wissen, wo der Gewinn ist und wo der Verlust ist. Sie wissen, es kommt von Gott. Sie wissen, sie sind in Gottes völligem Schutz. Es wird ihnen nur zum Guten dienen, ganz egal, ob er sie errettet oder sie im Feuerofen sterben. Weil sie den dritten Punkt wissen, was auch immer kommt, es ist abgewogen, es ist von Gott gesteuert und es wird nie zu viel. Hätten wir diese Einsicht in unserem Herzen, wir wären freie Wesen. Schaut, diese Jungs hätten sich sagen können, ja, der König hat uns geehrt, er hat uns jetzt diese hohen Positionen gegeben im Land, wir sind seine Diener, wir können doch jetzt nicht enttäuschen, dass wir ihn nicht ehren in seinem Irrtum seines Herzens. Nein, das sind Menschen, die sind Angestellte im Königreich Babylon und sie sind dennoch freie Wesen. Ich liebe die Freiheit. Ich liebe es, Nein zu sagen, wenn jemand dich zwingen will, etwas zu tun, was nicht in Gottes Willen ist. Ist es nicht fantastisch zu wissen, dass man Grundsätze hat, von denen man sich nicht beugt, ganz egal, wer es ist, ganz egal, wie viel Vorrechte dieser König ihnen gegeben hätte, sie bleiben dem treu, an dem sie alleine gebunden sind. Und so landen sie im Feuerofen. Gott kann, er muss nicht, weil es geht nicht um uns. Wir vertrauen unserem Gott, er weiß den besten Weg. Aber Gott bewahrte nicht nur, er kommt zu ihnen in den Ofen. Und da ist, sieht der Nebukadnezar vier Männer, nicht nur drei. Sagt, haben wir nicht vier Männer reingeworfen? Und sie sieht, einer sieht aus wie der Sohn eines Gottes. Da ist unser Heiland mit ihnen im Ofen. Und ich frage mich, was haben sie wohl dort gesprochen gemeinsam? Weil die Flammen haben sie sicherlich nicht gespürt, weil die haben nichts versenkt an ihnen, nicht mal ein Haar, nur die Fesseln. Ist es nicht schön zu sehen, wie Gottes Macht wirken kann? Und was auch immer sie dort gesprochen haben, sie wurden unterbrochen von einem König, der die drei bei Namen ruft und sagt, Sadrach, Mesach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, geht heraus. Jetzt ist des Königs Stolz gebrochen. Er muss etwas anerkennen, was er vorher dachte, er ist der König aller Könige. Er dachte, er ist es, auf dem alles beruht. Der König muss anerkennen, dass er nur ein Mensch ist. So, schauen wir uns Gottes Eingreifen an. Und ich finde es schön, wir werden sehen in den Kapiteln immer wieder, dass Gott weiß, wann er dem Feuer die Kraft gibt, die Soldaten zu töten, und wann er dem Feuer die Kraft nimmt, um seine treuen Diener nicht töten zu können. So, ich hoffe, wir erinnern uns noch an die Tatsache, dass alle Kräfte dieses Universums in Gottes Hand liegen. Das heißt, er gibt zwar dem Feuer und das Feuer verbraucht oder nutzt seine Kraft, die er da hineinlegt, aktiv, wohlgesehen, nicht passiv, wie Gott das macht, wissen wir nicht, aber so ist es. Und er kann deshalb dem Feuer die Kraft geben, um seinen Dienst zu tun, den das Feuer ja tut, aber er kann, wann immer, seine Kraft dem Feuer entziehen. Das heißt nicht geben, weil das Feuer nutzt seine Kraft. Und wenn er die Kraft entzieht, die er dem Feuer gibt, dann kann das Feuer brennen und es verbrennt nichts, außer das, was er will, dass es verbrennt. Dadurch kann Gott sein ganzes Universum wunderbar lenken. Und wir haben gesehen, er würde nicht eintreten, wenn man das Feuer nicht benutzen würde zum Falschen. Er würde nicht eingreifen müssen, wenn jeder nutzt das, was er zur Verfügung stellt, seine aktive Kraft, so wie er es gedacht hat und in seinem Sinne. So, Gott ist derjenige, der dem Feuer die Kraft gibt oder die Kraft nicht gibt, weil das Feuer hat keine eigene Kraft. Es nutzt immer die Kraft eines aktiven Gottes. So, am Ende beugt sich vor dem einzigen Gott, der Nebukadnezar, und in seinem Eifer, er ist ja ein eifriger Mensch, so wie wir gesehen haben, er ist schnell zornig, aber ist auch schnell eifrig zum Guten. Ja, er hat dem Daniel in Kapitel 2 schnell zum größten Mann gemacht. Er hat jetzt schnell und, ja, man könnte sagen, fast voreilig, in Vers 27 sagt er, und die Fürsten, Herren, Vögte und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer keine Macht am Leibe dieser Männer bewiesen hatte und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehret waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing an Nebukadnezar und sprach, gelobt sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten, sondern ihr Leib dargegeben haben, dass sie keinen Gott ehren noch anbeten wollten, ohne allein ihren Gott. Es sei nun dies mein Gebot, welcher unter allen Völkern, Leuten und Zungen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego lästet, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus schändlich verstört werden, denn es ist kein anderer Gott, der also retten kann als dieser. Und der König gab Sadrach, Mesach und Abednego große Gewalt in der Landschaft Babel. Ihr seht, eine Sache, die man lernen muss aus dieser Geschichte, und wir werden noch, gibt viele Dinge zu lernen, ist, jede Not bringt dich weiter. Wenn ich mein Leben betrachte nach meiner Bekehrung, aber auch davor, aber besonders nach meiner Bekehrung vor 16,5 Jahren. Gott hat mich nur 3 Wochen ruhen lassen, bis er anfing, in meinem Leben die Not zu bringen. Und es kam eins nach dem anderen. Und es ist immer noch da. Aber jede Not, die ich erfahren habe, hat mich einen Schritt vorwärts gebracht. Einen Schritt näher der Freiheit, zu der ich mich so sehne. Nicht mehr ein Sklave zu sein eines Irrtums, nicht mehr ein Sklave zu sein eines Menschen, nicht mehr ein Sklave zu sein und sich selbst gefangen zu nehmen. Jede Not dient zum Besten. Also geht man nicht dagegen vor. Man lernt nur daraus, um vorwärts zu kommen. Und diese Jungs kamen von einer Not in die andere, aber jede Not hat sie höher gebracht. Sie wurden Gefangene, sie kamen an den Hof, sie haben die Nöte alle mit Gott überwunden und landen dort, wo Gott sie haben will, nämlich an der Spitze, damit sie diesen guten Einfluss der Liebe Gottes im ganzen Babylon verbreiten. So was Gott nicht tun konnte mit einem Volk, tut er mit 4 Menschen. So schauen wir uns noch einmal die klaren Definitionen von Anbetung an. Jeder Mensch ist ein abhängiges Wesen und er braucht einen Anschluss. Das heißt, Anbetung ist Anschluss. Ich muss mich an jemanden binden, um zu funktionieren. So auch der Geist des Menschen. Der Anschluss ist Identität. Bin ich ein Geschöpf Gottes, bin ich automatisch an Gott angeschlossen. Ich nehme von ihm die Liebe und alles, was ich tue, ist Gerechtigkeit. Bin ich aber und denke ich, ich bin ein Gott, dann ist alles, was ich tue, abhängig von Menschen und alles, was herauskommt, ist Ungerechtigkeit. Sünde ist damit, jemand anderem zu vertrauen und nicht Gott. Und diese 3 Jungs beweisen es perfekt, dass sie niemandem vertrauen außer Gott. Sie haben es nicht einmal nur bewiesen, sondern etliche Male schon. So, der König Nebukadnezar und auch die Jungs und wir alle werden mit einer falschen Identität geboren. Wir glauben, ohne dass wir es wissen, dass wir Götter sind. Und somit handeln wir nach unserem Bedürfnis, nach Liebe, nach Anerkennung, nach all den Bedürfnissen, die wir haben, immer in Abhängigkeit von Menschen. Und gehen, haben wir keine Wahl, in diese nicht gesetzliche Bindung ein. Wir vertrauen Menschen Und damit sind alle unsere Entscheidungen unfrei und falsch. Auch wenn sie so aussehen würden, wie wenn wir freie Entscheidungen treffen, keiner trifft freie Entscheidungen, der nicht an Gott gebunden ist, das heißt, der an Menschen, Tiere und Luzifer gebunden ist. Schauen wir uns den Nebukadnezar an. Nebukadnezar ist geboren, er ist Gott. Und jetzt ist er noch in der höchsten Position seines Reiches, das heißt, in der ganzen Welt, ist der Weltherrscher. So, das fördert natürlich seinen Stolz. Aber Gott will ihn erlösen, er will ihm helfen. Aber er weigert sich. Er will Gott weiterspielen. Aber ihr seht, während er Gott weiterspielen will, muss er sich an Menschen binden. Das heißt, er ist abhängig, dass sein ganzes Reich ihn, seinen Gott, anbetet. Weil dieses Standbild stellte ja ihn dar. Nicht? Er macht den Gott, also müssen alle vor ihm, vor seinem Gott, sich hinfallen und das mit Geigen, Posaunen, mit großem Talala, weil er ist abhängig von diesen Menschen, die Ehre zu bekommen. Er ist abhängig, dass sie ihm das geben, was er denkt, er braucht. Er erkennt nicht, dass er unfrei ist. Spätestens, als diese drei Jungs kommen und er zornig wird, erkennt er, oder sollte er erkennen, oder wir erkennen, dass er von Menschen abhängig ist. Er wird zornig über diese drei Jungs und will sie töten, weil sie seine Gottheit nicht anerkennen. Aber das bedeutet, er ist abhängig von ihnen. Und so muss er etwas tun. Er kann es ja nicht tolerieren. Und so wirft er sie in den Feuerofen, um nur zu erkennen, dass die, die er in den Feuerofen geworfen hat, frei sind und er ein Gefangener. So, Gott wollte in diesem ersten, zweiten, dritten Schritt, wir wissen nicht, wie viel das war, Nebukadnezar helfen, sich selbst zu erkennen. Und er gibt ihm ein Bild. Und dieses Bild sind die drei Freunde, die beweisen öffentlich durch ihr Tun, dass innerlich sie die richtige Identität haben. Auch wenn sie die Namen seines Gottes tragen oder der Götter der damaligen Zeit, sind sie in ihrem Herzen ganz klar die Kinder des lebendigen Gottes. Und als Kinder des lebendigen Gottes in der Wahrheit sind sie natürlich im Vertrauen allein auf Gott, an Gott gebunden. Und da sie ja im Vertrauen auf Gott gebunden sind, sind sie freie Wesen und können richtig entscheiden, ganz egal, ob die ganze Welt gegen sie ist oder nicht. Gott offenbart Nebukadnezar, aber nicht nur Nebukadnezar, weil wer hat denn die Szene inszeniert? Ja, Nebukadnezar hat das alles gemacht, aber es war alles in Gottes Interesse. Weil Gott wollte denen, die dort versammelt sind, den Irrtum ihres Herzens offenbaren. So, wenn Gott also das Böse zulässt, das heißt, er erhält es am Leben, er lässt es geschehen, dann ist es in seinem Interesse, damit er die Augen der Menschen öffnet. Damit sie sehen die Not ihres Herzens und sich ändern können oder nicht. Und ich möchte nicht raten, aber ich erwarte eines Tages, wenn Gott uns alle Dinge zeigt, dass aus diesem Ereignis von dort viele Menschen errettet wurden, dadurch, dass Gott das Übel hat zugelassen, damit er das Übel des Herzens offenbart, damit er ihn anbietet, frei zu werden. Weil sie sind ja so oder so, ob sie wollen oder nicht, geboren in der Finsternis und in der Lüge, die sie gar nicht kennen. Die Geschichte wird sich wiederholen. Und wir lesen in Kapitel 13 in Offenbarung, dass es dort genau dieselbe Sache passieren wird. Und es steht ab Vers 11, Kapitel 13, Vers 11, und ich sah ein ander Tier aufsteigen aus der Erde und hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht der ersten Tiers vor ihm, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, welches die tödliche Wunde hatte, gewonnen. Und er gehabt und tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen. So, wessen Kraft benutzt dieses zweite Tier? Sicherlich, jeder benutzt Gottes Kraft. Aber Gott lässt die Kraft nur zu, um etwas zu erreichen zum Guten. Und verführet die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und machte, dass welche nicht das Tier, das Bild anbeten, getötet würden. Und es macht die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. So, hier ist dieselbe Szene. Sie ist hier noch zukünftig. Aber Gott hat offenbart in der Vergangenheit, wie die Zukunft aussehen wird. Das hier ist ein weltweites Geschehen, so wie damals. Nur, dass es nicht, in Babylon waren es nur die Angestellten, aber hier muss es die ganze Welt tun. Jeder einzelne Mensch, er kann weder kaufen noch verkaufen, wenn er nicht das Mahlzeichen annimmt und dieses Bild anbetet. Warum lässt Gott das zu? Weil es ja in seinem Interesse ist, damit herauskommt in der Prüfung, an wen das Herz des Menschen gebunden ist. Und wenn jeder sieht, woran er gebunden ist, er eine Wahl bekommt. Sicherlich, wenn hier dieses Gebot gegeben wird, sind seine Kinder genauso wie die Kinder, wie die drei Männer im Feuerofen, wie diese drei, die sich nicht beugen, weil ihnen liegt's nicht an ihrem Leben. Sie dienen Gott nicht wegen eines Vorteils willen. Sie schmeicheln den Menschen nicht, weil sie abhängig von ihnen sind. Sie müssen niemanden befriedigen, nur dass sie angenommen werden, weil sie sind ja die Kinder des Allerhöchsten. Wer kann ihnen etwas antun? Wer kann sie aus der Freiheit reißen? Und die Geschichte wird sich wiederholen und beweisen, dass Gott ein Volk hat, das unabhängig ist von jedem Menschen und das die alte Natur komplett zerstört hat. Da gibt es keine halbe Sachen. Die drei Freunde hatten eine komplette Zerstörung ihrer alten Natur. Und so werden auch wir eines Tages für Gott Zeugen sein. Wegen uns? Nicht wegen uns. Manche werden in den Feuerofen geworfen, manche werden getötet, manche nicht. Aber die, die dabei stehen, die, die sich zunächst gebeugt haben oder die noch nicht endgültig dieses Mahlzeichen angenommen, die das Mahlzeichen noch nicht angenommen haben, sie werden aufgefordert zu sagen, wollt ihr mit den Verrückten gehen oder mit den Klugen und Weisen? Wollt ihr mit den Gefangenen gehen, mit der Meute, oder wollt ihr freie Wesen sein? Und dann werden viele, Tausende, vielleicht Millionen von Menschen, deren Verstand noch aktiv ist, deren Herz noch nicht komplett kaputt ist, erkennen ihre Not, und sagen, wir wollen lieber mit denen im Feuerofen sein, wie außerhalb und einen fremden Gott anbeten, der eh kein Gott ist, auch wenn da Feuer auf ihm fällt, auch wenn da Zeichen und Wunder geschehen, weil es gibt nur einen Gott und es gibt nur eine Freiheit. Und die ist, wenn ich an ihn gebunden bin, dann kann ich tun, was ich will. Dann sind meine Entscheidungen richtig. Dann bin ich in der wahren Abhängigkeit. Wenn ich nicht an ihn gebunden bin, weil ich die alte Natur noch habe, dann bin ich ein Gefangener meiner selbst und muss mich selbst zerstören und muss ein Sklave sein. Findet ihr es nicht demütigend, dass ein Mensch dir befehlen soll, vor welchem Gott du dich anbeten oder knien sollst? Findest du es nicht demütigend, wenn ein Mensch dir sagen soll, was du zu tun und nicht zu tun hast? Ich finde das eine grausame Sache. Ich finde, es ist entwürdigend, nicht nur demütigend, es ist Entwürdigung der menschlichen Würde, des menschlichen Geistes, der eine Moral bekommen hat, um selber sich zu steuern und nicht nach dem Willen eines Menschen zu gehen. Deshalb bin ich Gott dankbar, dass er in uns hineingesetzt hat, und ich sehe es in mir sehr stark, der nicht beugen wollen vor einem Menschen. Ich möchte kein Menschendiener sein. Von Kind auf habe ich immer gedacht, ich will nur ein Diener des Allerhöchsten sein. Ich möchte mich nicht mehr nach Menschen richten. Aber dafür muss er mich trainieren, dafür muss er mich durch Schwierigkeiten und Schwierigkeiten und Schwierigkeiten und Schwierigkeiten führen, bis ich eines Tages, bis das Kreuz sein komplettes Werk getan hat. Und die Wahrheit, das Leben Jesu, mein Leben ist, dann wird mich weder das Feuer, das vom Himmel fällt, beeindrucken, noch die Wunder, die um mich herum getan hat. Es wird mich auch nicht beeindrucken, wenn man mein Kind tötet oder wer auch, was auch immer tut, welche Katastrophe auch immer passiert. Weil ich weiß, Gott ist in Kontrolle aller Dinge. Und er lenkt alles zum Guten. Das ist unser Auftrag für die letzte Zeit. Deshalb studieren wir dieses Buch. Deshalb studieren wir diese Dinge. Und ich denke, es gibt noch sehr viel, was man aus diesem Kapitel lernen kann. Aber unsere Zeit ist kurz. Deshalb möchte ich, dass ich hier zum Schluss komme. Und ich hoffe, wir alle haben verstanden. Wir müssen wissen, wollen wir Menschendiener bleiben? Wir sind so geboren, wir können nichts dafür. Aber wir können was dafür durch das Kreuz Christi, das Alte töten und das neue Leben Jesu nehmen und beweisen vor der ganzen Welt, dass unser Geist ein Freier ist. Ich wünsche mir dies und ich hoffe, du auch. Nicht für uns allein, sondern dass wir es beweisen, dass Gott ein gerechter und liebender und freier Gott ist. Amen.